Es gibt Menschen, die sind mit Mitte 50 beim alten Eisen, finden sie sich wieder. Oder wenn eine langwährende Arbeitslosigkeit einfach keine Hoffnung auf einen Job bringt. Oder traumatische Erfahrungen, die man mitbringt, die verbittert werden lassen. Verbitterung kann schlimmer sein als Depression, wo gar kein Ansatz mehr zum Danken ist. Ich hatte mal einen Besuch bei einer jungen Frau. Sie hatte mir wenige Wochen vorher erzählt, dass die Beziehung auseinandergegangen sei, jetzt sie sich getrennt. Dann kam sie wieder und erzählte, sie sei schwanger. Sie sind jetzt wieder beieinander, haben geheiratet, das Kind kam zur Welt, merkten, es geht gar nicht, haben sich getrennt. Sie stand da, ohne Beruf, ohne Geld, in der Wohnung. Ja, was soll ich da sagen? Sei dankbar. Da bin ich dann froh, dass uns die Bibel Hilfe gibt. Wenn Sie an den Psalm 42 denken zum Beispiel, der beginnt, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele zu dir, mein Gott. Es gibt Zeiten, da stehen wir noch, nur noch da wie der lechzende, schreiende Hirsch, ein kraftvolles Tier, das nicht mehr kann und am Ende seiner Kräfte ist und ausgepowert und nicht weiß, wie es weitergeht. Und dann? Da können wir vom Psalmbeter lernen. Der hält diese Situation aus. Aber einige Verse weiter lesen wir, dass er dann zu sich selber sagt, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Harre auf Gott. In diesem Harren steckt, man spürt es, glaube ich, im Wort schon, was ganz langes, anstrengendes, aushaltendes drin. Bleib dran, harre auf Gott, vergiss es nicht. Es gibt einen Gott, auch wenn du ihn gerade nicht spürst, wenn er ganz weit weg ist. Aber es wird die Zeit kommen, da wirst du ihm noch danken. Und das ist was, das sage ich jetzt zu uns Älteren, das lernt man dann im Lauf des Lebens, weil man auch schon zurückblicken kann und die Erfahrung hat, er hat schon geholfen. Er hilft, wie er geholfen. Aber das Aushalten, das dürfen wir meines Erachtens nicht überspringen. Und da gehören auch durchkreuzte Lebenswege dazu. Ich habe es erwähnt, ich bin verwitwet. Mein Mann war 47, als der Krebs diagnostiziert wurde, ich 42. Und dann bekamen wir in der Zeit, in den ersten Wochen, Besuch eines Ehepaares, die so kurz vor der goldenen Hochzeit standen. Und der Mann sagte zu mir, ich danke Gott jeden Tag für das, was Sie jetzt erleben dürfen. Ich hab gedacht, stimmt's bei dir noch? Du dankst Gott für das, was wir erleben dürfen? Ich weiß heute, wie er es gemeint hat. Und ich verstehe ihn heute, weil er nämlich gemeint hat, ihr dürft jetzt auch Gottes Durchhilfe erfahren. Und ich bin gewiss, er hilft euch. Er wollte mir eigentlich Mut machen, aber in der Situation kam das überhaupt nicht bei mir an, weil ich noch nicht eine Ahnung hatte, Gott zu danken für das, was wir jetzt erleben. Und das sollten wir auch als Menschen einander zugestehen und aushalten, dass es solche Situationen eben auch gibt, wo man nur vielleicht schweigend dabei stehen kann und mit dabei bleiben, wissend, er ist da auch im ganz Dunkeln. Jesus Christus war im Tod und hat den mit ausgehalten und damit Gott selber. Barrieren gegen die Dankbarkeit können auch Menschen sein, die uns das Leben schwer machen. Beziehungskrisen, Streit, Konflikte. Ich habe immer versucht oder versuche, auch bei den Menschen doch zu schauen, was haben Sie denn Gutes jetzt? Oder was kann ich Gutes, was kann ich Schönes an Ihnen entdecken, auch wenn es jetzt gerade schwer ist? Und wissend, Gott legt uns die Lasten auf, damit wir an ihnen reifen und weiterkommen. Und deshalb jetzt zu einem zweiten Teil, zu einem zweiten größeren Teil, der Boden und die Wurzeln waren das erste. Und jetzt geht es darum, wie Dankbarkeit in uns wachsen kann. Ich glaube, wir sind immer wieder aufs Neue gefragt, in welcher Einstellung wir unser Leben verbringen und gestalten. Danken können wir für Empfangenes. Wir müssen nicht etwas produzieren, unter Stress und Hektik uns jetzt auch noch zum Danken zwingen, sondern wir können es lernen, wahrzunehmen, was wir an Gutem, an Schönem, an Unverdientem, Überraschenden in unserem Leben empfangen haben. Wir können die Schätze des Alltags heben, die Gnade, die Charis entdecken und immer wieder dran denken. Da tun Momente des Innehaltens gut. Und entscheidend ist die Sichtweise. Ist mein Lebensglas halb voll oder halb leer? Sag mal, das Glas hat 50% Wasser und 50% Luft. Aber die Entscheidung liegt bei mir, ob ich sage, worauf schaue ich? Und das möchte ich Sie einladen und bitten, drauf zu schauen, doch immer wahrzunehmen, was in Ihrem Glas auch drin ist. Und den Inhalt dessen, was Sie haben, gut zu bewerten. Ich kann mich daran freuen und dankbar sein, dass ich diese 50% habe und werde eine gewisse Zufriedenheit entwickeln. Ich kann jammern, klagen, mich beschweren, was alles nicht ist, was noch fehlt. Eines ist klar, 100% wird's nie gefüllt sein und 100% perfekt und glücklich. Das ist zwischendurch mal ein Höhepunkt, aber generell gehört es zum Leben dazu, dass eben auch Defizite da sind, aber das Schöne entdecken, das kann uns helfen. Wende dein Angesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich. Öffne dich mit deinem Herzen für Gott. Öffne die Hände und den Kopf für die Beziehung zu ihm und daraus wächst dann auch die Beziehung zu den Mitmenschen und zu sich selber. Wer sein Leben in Gott verankert hat, der wird auch frei. Frei, um die Hände zu reichen an seine Nächsten und Übernächsten. Frei auch, um das eigene Leben verankert in ihm offen für andere zu sehen und zu gestalten. Elisabeth Lukas sagt, um von Gutem, Wahrem oder Schönem ergriffen zu werden, muss man innerlich aufmachen. Sozusagen alle Poren vorhandener Sensibilität für die Anrührung öffnen. Beispielsweise tritt das Gute in den unterschiedlichsten Verkleidungen auf. In der eines Kindes, das eine Schnecke vom Weg aufhebt und ins Gebüsch befördert, bevor sie zertreten wird. In der eines Greises, der seine wenigen Ersparnisse der Enkelin überreicht, die in finanzielle Bedrängnis geraten ist. In liebevoller Gestik, in zärtlichem Einverständnis, in spontaner Hilfsbereitschaft. Aber sehen muss man es, würdigen muss man es. Und schützen muss man es und nicht achselzuckend daran vorübergehen. Dankbar leben lernen, ein paar Beispiele aus der Lebenspraxis zum Ausprobieren geeignet. Ja zu mir selber sagen lernen. Im Psalm 139 lesen wir, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Manche von uns kennen noch Ingrid Robisch, die eine bekannte Autorin, deren Mutter 80-jährig immer wieder ihre Freundinnen eingeladen hat und dabei eine kleine Besinnung gehalten. Eines Tages fragte sie die Freundinnen, was findet ihr an euch eigentlich gut? Die waren zunächst überrascht, die alten Damen, haben nachdenken müssen. Und dann sagte eine, mein Lächeln. Und die andere meinte, meine naturgelockten Haare. Und die dritte, dass ich essen kann, so viel ich will, ohne Gewichtsprobleme. Was finde ich an mir gut? Ein Blick in den Spiegel heute Abend. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Ein zweites, dass wir es doch immer wieder lernen, Ja zu sagen zu unserer Lebenssituation. Eine erfahrene Mutter erzählte einmal, sie haben 4 Kinder und hatten eigentlich beschlossen, 3 sind genug. Und dann kam das 4., hat sich angemeldet und war ganz schön schwierig, hat sie durcheinander gebracht, was nun. Und dann sagt sie, dann habe ich angefangen, für das Kind Jäckchen zu stricken. Und mit jeder Masche, die ich gestrickt habe, wuchs die Freude auf dieses Kind. Hineinfinden auch in veränderte Lebenssituationen. Eine weitere Möglichkeit des dankbaren Lebensstils ist, dass wir das Bitten lernen. Das halte ich für etwas vom Schwierigen. Da scheut man sich, das tut man nicht so gern. Es gibt eine kleine Begebenheit bei uns auf dem Neufener Friedhof, die hat mich das Bitten gelehrt. Da gab es einen alten Mann, der kam so einigermaßen verwahrlost daher, keine Zähne im Mund und so einen langen Mantel und hat sich viel auf dem Friedhof aufgehalten. Und immer wenn ich ans Grab kam auf dem Friedhof, hat er mir seine Hand hingehalten und gesagt, hasch mir ein Bombo, hasch mir ein Bombo. Ich habe normalerweise keine Bonbons in der Tasche und eines Tages habe ich gedacht, heute muss ich ihm wirklich mal eins mitnehmen, vielleicht ist er ja da. Und wieder, hasch mir ein Bombo. Ich habe gesagt, ja, ich habe Ihnen eins. Dann hat er seine Hand so flach mir entgegengestreckt, ich habe das Bonbon hineingelegt und dieser Mann hat eine Freude ausgestrahlt. Danke, danke, vielen, vielen Dank, hat er gesagt. Und sich so gefreut, dass am Ende ich die Beschenkte war. Und als ich aus dem Friedhof rausging, dann hat er nochmal auf mich gewartet und gesagt, danke, danke, vielen Dank. Und ich habe gemerkt, wir müssen es lernen zu bitten. Wir selber auch. Was ist denn dabei, wenn wir jemanden fragen und um Hilfe bitten? Mehr als Nein sagen kann die Person nicht und eingeschnappt brauche ich dann deshalb auch nicht zu sein. Oft aber ist es so, wenn wir jemanden bitten, dann freut desjenige sich, eine Freude machen zu können und auch ein Danke zu erhalten. So ging es mir bei diesem Mann und ich glaube, so kann es uns in vielen Situationen gehen. Bitten lernen, ganz wichtig. Für unsere Mitmenschen danken. Paulus schreibt nach Rom, zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle. Wir kennen die Fürbitte, im Gottesdienst das Fürbittengebet. Aber wie viel Fürdank haben wir denn in der Familie, bei den Ehepartnern, in unseren Gemeinschaften, in den Gemeinden? Danken wir Gott füreinander? Das kann schwer fallen und wir können ja bei denen beginnen, die uns wohltun und für die uns das Danken leicht fällt. Der Anselm Grün hat mal gesagt und finde es sehr gut. Wir beten oft nur für die Menschen, die uns wichtig sind, wenn wir sie ändern möchten oder wenn wir möchten, dass Gott ihnen hilft. Manchmal ist unser Gebet für die anderen eher ein Gebet gegen sie. Wir möchten, dass sie so werden, wie wir sie gerne haben möchten. Wenn wir für einen anderen Menschen danken, dann nehmen wir ihn bedingungslos an. Er muss sich nicht ändern. Oft merken es die Menschen, wenn wir für sie danken. Und dann erzählt er von einer Gemeinde, da hatte ein Mitglied einen alkoholkranken Vater, für den sie viel Fürbitte geübt haben, aber sich nichts verändert hat. Und eines Tages hat jemand die Idee gehabt und gesagt, komm, lass uns mal für deinen Vater danken. Und sie haben das getan. Und es entstand in diesem Fall bei diesem Vater tatsächlich die Veränderung, dass er eine Therapie angefangen und auch durchgehalten hat. Im Danken machen wir auf und lassen so innerlich auch den Raum offen für Gottes Wirken. Nicht, dass wir wissen, wie der Mensch sich jetzt zu entwickeln oder zu verhalten hat, sondern Gott, du wirke du an diesem Menschen. Wir danken dir, dass du uns diesen Menschen ins Leben mit hineingegeben hast. Spuren des Segens auch in der Geschichte entdecken. Was haben wir nicht alles zu danken und wem verdanken wir unser Leben nicht auf vielfältige Weise, wenn wir einen Lebensrückblick halten? Es kann in der Trauer hilfreich sein. Der Kirchenvater Hieronymus sagt, wir wollen nicht trauern, dass wir sie verloren haben, sondern dankbar sein, dass wir sie gehabt haben. Dankbar für das, was wir in unseren verstorbenen Menschen hatten. Aber auch dankbar für die Menschen, die unser Leben begleitet haben. Und da ist ja manchmal dann auch wieder Schmerzliches dabei. Aus einer Seelsorgesituation wurde eine Frau gefragt, die üble Erfahrungen von ihren Eltern her hatte. Wofür kannst du deiner Mutter oder deinem Vater danken? Ihr ist nichts eingefallen. Dann sagte die Seelsorgerin, naja, immerhin, du hast das Leben, du konntest zur Schule gehen, sie haben dich ernährt, gekleidet. Und die Frau hat dann immer mehr entdeckt, was trotz allem bei ihr da war. Noch einmal Anselm Grün. Du wirst nicht nur dankbar sein für die positiven Wurzeln, die du in deinen Eltern hast, sondern auch für die Wunden und Verletzungen, die du von ihnen bekommen hast. Denn auch sie haben dich zu dem geformt, was du jetzt bist. Ohne die Wunden wärst du vielleicht satt und unempfindlich geworden. Du würdest den Mitmenschen in seiner Not neben dir übersehen. Auch da versöhnen, annehmen die Wunden, die uns geschlagen sind, aber sie heilen lassen und dankbar für unsere Empfindlichkeit und für das, was wir geworden sind, weitergehen. Und dann kann man natürlich viel Dankbares im Hier und Heute entdecken. Wir haben es auch in den Tischgebeten, wir im Stift, in den Tagzeitengebeten, Abend und Morgen- und Abendgebet, wo man zurückblickt. Manche Leute führen ein Danktagebuch, wo sie reinschreiben, was war jetzt heute gut. Und ich merke immer, wenn ich es tue, das ist eigentlich was Schönes. Also auch am Abend innehalten und überlegen, was war heute gut, was war schön, wofür möchte ich danken. Ein geistlicher Begleiter hat einmal gesagt, er möchte jeden Tag mindestens eine Sache aufschreiben, für die zu danken ihm vorher noch nie in den Sinn gekommen sei. Und er schreibt, oft kommen mir 4 oder 5 Gründe in den Sinn. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie alt ich werden müsste, um den Vorrat merklich zu mindern. Je dankbarer man ist, desto mehr Anlass zur Dankbarkeit findet man. Es kann auch hilfreich sein, sich Symbole in der Wohnung hinzustellen oder in den Geldbeutel was mitzunehmen. Ich war froh, als ich zu einem Geburtstag mal die Karte bekam, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Es war in einer ganz strapazierten Zeit, wo wir es von innen raus nicht nach Danken zumute war. Aber dann habe ich die Karte auf den Esszimmertisch gestellt und immer wieder den Blick darauf gerichtet und mich erinnern lassen, wofür kann ich danken. Dank Spaziergänge können hilfreich sein, wenn wir in der Natur die Augen offen halten und die Schönheiten wahrnehmen. Gestern hatten wir Gäste im Stift, die kamen von der Alp und sagten, wir haben heute beschlossen, wir fahren auf die Alp und staunen und freuen uns an den bunten Farben. Dankbare Lebenshaltung im Herbst. Und auch dankend praktizieren, sagt es als Pfarrerin, war ich sehr überrascht. Als mein Mann im Krankenhaus lag, kam Rolf Schiffbuch zu einem Besuch, vielen wahrscheinlich bekannt. Das war zufällig, er war auch im Krankenhaus auf einem Besuch, war nur kurz da, hat mit uns gebetet und sagte dann zu meinem Mann am Schluss, danke, dass ich dich besuchen durfte. Ich war noch nie auf die Idee gekommen, einem Kranken zu danken, dass ich ihn besuchen durfte. Aber mir wurde klar, das ist ja alles andere als selbstverständlich, dass ich die paar wenigen Quadratmeter meines Bettes an meinem Bett Raum gebe, dass jemand Fremdes hertritt und einen Besuch macht. Nehmen wir auch solche Kleinigkeiten auf. Das hat mich damals sehr ermutigt und angesprochen. Danksagung jedenfalls entspricht der Haltung eines Menschen, der sich auf ein Geschenk hin öffnet und immer wieder wahrnimmt, was habe ich geschenkt bekommen als Bereicherung für mich selbst und dieses Geschenk auch staunend annimmt. Es gibt den schönen Spruch und damit komme ich zum Schluss. Klagen bringt Verzagen. Sehe ich nicht so. Es hat die Zeit der Klage auch ihren Platz. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Aber es darf nicht bei der Klage bleiben, sondern wir sollten, oder es ist gut, wenn wir dann aus der Klage heraus im Blick halten, es kommt die Zeit, wo ich wieder danken kann. Und der Spruch geht ja weiter, Klagen bringt Verzagen, Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Ich möchte es Ihnen zusammenfassend in einer Tonleiter des Dankes Ihnen sagen. Viele kennen wahrscheinlich die C-Dur-Tonleiter und an den Buchstaben entlang sagen. C, Christus ist der Grundton. In ihm sind wir verankert. Er hat uns erlöst, er hat uns befreit. Wir sind Gottes geliebte Töchter. Das ist der Grundton unseres Lebens. D, Danken heißt denken, daran denken, was uns geschenkt ist an jedem Tag in unserem Leben. E, dass wir doch immer wieder eine Entdeckungsreise antreten, welche Dankeschätze noch zu heben sind bei uns. F, fürs Danken hilft es auch, wenn wir Feste feiern. Nicht so jeden Tag so stur durch, sondern das, was wir haben, feiern. Einen Herbsttag, einen schönen Geburtstag, das gesund geworden sein von der Krippe, die Wiederkehr des Mannes oder der Frau nach einer Zeit unterwegs im Betrieb oder wie auch immer. Feste feiern. Und ich sage das auch für all die allein leben. Wir müssen es uns nochmal auf eine andere Weise auch herholen und sagen, was machen wir heute Schönes? Was gönnen wir uns? Woran freuen wir uns? G. Güte walten lassen. Gelassenheit praktizieren. Nicht alles so verbittert ernst nehmen, sondern immer denken, lohnt sich's? Ist das jetzt nötig? Ich hatte mal eine Betriebsberaterin, die sagte zu mir immer, Frau Hartmann, ist es zum Tode? Nein, also, dann nehmen wir es gelassen. Gelassenheit üben. A, achtsam und aufmerksam sein, auch für die Kleinigkeiten im Leben, von der Freundlichkeit angefangen. H, ist jetzt ein bisschen was Ungewönliches, aber die Höflichkeit ist eine Form der Dankbarkeit. Ich habe vor Jahren mal einen Benimmkurs gemacht und da wahrgenommen, wie viel Wertschätzung in der Höflichkeit drinsteckt. Also wenn man einander die Tür öffnet oder wenn der Mann vor der Frau die Treppe hinunter geht, damit, wenn sie in Stolpern kommt, sie doch auf ihn stürzt und nicht gleich auf den harten Asphalt. Also achten Sie mal einfach auf die Umgangsformen und die Höflichkeit, wie viel Dankens und Liebenswertes da drin steckt. Und das letzte, Christus, der Grundhuhn, habe ich gesagt, das letzte, Christus orientiert das Leben und den Alltag gestalten. Das Wort mitnehmen, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.